Mit HackMac wollen wir einen kleinen Einblick in die Welt der Informationssicherheit geben und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit geben, mehr zu diesem Thema zu erfahren. Dabei geht es neben theoretischen Grundlagen insbesondere um praxisrelevante Tipps und Herangehensweisen, sich dem Thema Informationssicherheit in KMUs zu nähern.
Hallo zusammen, ich bin Lukas, ich bin Projektassistent bei der einfach effizient Treuhand Unternehmensberatung und ich sitze heute wie auch die letzten Male hier wieder mit
Jörg, ich bin Berater bei der einfach effizient Treuhand Unternehmensberater in den Bereichen Informationssicherheit und Datenschutz.
Hi Jörg, also wir haben in der letzten Folge uns damit beschäftigt, welche Schritte Hacker gehen, um möglichst viele Informationen über ein Ziel in Erfahrung zu bringen und so ihren Angriff bestmöglich vorzubereiten. Dabei haben wir uns angeschaut, was in den Bereichen Footprinting, Scanning, Enumeration passiert. Wenn du das verpasst hast, hör dir die Folge gerne vorher an. In dieser Folge schauen wir uns nämlich an, wie ein tatsächlicher Angriff auf die Unternehmensinfrastruktur abläuft. Also Jörg, wie geht's da weiter?
Der Angreifer wird erstmal versuchen, irgendwie Zugang zu weiteren Systemen zu erreichen. Ja, diese Phase heißt dann Gaining Access, ja, also Zugang bekommen. Und wird genutzt, um etablierte Zugangskontrollsysteme zu umgehen, ja, also wirklich einen Weg dran vorbeizuschaffen. Dafür kann ich das Passwort-Cracking benutzen, ich kann Social Engineering betreiben, weil ich sag mal so, manchmal antworten die Menschen auf die Frage, geben Sie mir doch bitte Ihr Passwort, mit der richtigen Antwort. Oder eben auch stärker technisch orientierte Verfahren wie Buffer Overflows, wo ich eben, ne, wir hatten ja beim letzten Mal so das Thema DDoS angesprochen, also Distributed Denial of Service Angriffe. Buffer Overflows haben im Ergebnis quasi das Gleiche, ja, nämlich Systeme in eine Überlast und damit in einen Fallback-Modus zu versetzen, wobei beim DDoS geht es halt wirklich darum, die Systeme in Überlast zu bekommen, um ihren Dienst komplett auszusetzen. Beim Buffer Overflow versuche ich, Systeme in so eine Art Fallback-Modus zu bringen, um darüber dann die Kontrolle auf diese Systeme zu erhalten. Es gibt das Thema SQL-Injection, das weniger wird, weil einfach sich Entwicklungen oder Softwareentwicklung einfach weiterentwickelt auch. Aber nichtsdestotrotz kommt es immer noch mal vor. Dabei geht es im Endeffekt darum, dass ich bösartigen Code in Datenbanken einspiele, die dann auf Systemen irgendeine Art und Weise ausgeführt werden. Wenn ich jetzt, wie auch immer geartet, Zugang bekommen habe, möchte ich mich gerne also irgendwie mit mehr Rechten auseinandersetzen. Ja, also das Thema Rechte Erweiterung, Rechte Erhöhung, man nennt das dann Privilege Escalation, denn oftmals ist es so, dass ich in meiner ersten Angriffsstufe nur auf Benutzerebene unterwegs bin. So. Ich will aber Admin sein. So, das ist mein Ziel. Und um das zu tun, brauche ich systemspezifische Schwachstellen, die noch nicht gepatcht sind, über die ich dann quasi, diese nächste Stufe erreichen kann. Ja, das heißt, entweder kann ich Admin-Passwort irgendwo auslesen. Es ist nicht so leicht, wie es jetzt klingt, aber es ist auch nicht so schwer, wie man es hofft. Oder. Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die ich da ansteigen kann, die aber, wie gesagt, von Betriebssystem zu Betriebssystem komplett unterschiedlich sind. Dann möchte ich natürlich auch gerne meinen Zugang nicht verlieren. Ja, also bisher ist es ja so, ich habe von mir aus irgendwie eine Verbindung initiiert. Die ist relativ leicht kappbar. Deswegen möchte ich gerne, dass das Zielsystem eine Verbindung zu mir aufbaut oder zu einem System, das ich kontrolliere. Weil dann ist es nämlich so, dass ich wirklich einen dauerhaften Zugang eigentlich zu diesem System etablieren kann. Und das liegt dummerweise daran, weil oftmals eingehender und ausgehender Traffic unterschiedlich gehandhabt werden. Ja, weil wenn ein System von mir von innen eine Kommunikation aufbaut, dann ist es oftmals so, dass davon ausgegangen wird, dass das schon richtig ist. Und wenn ich dann eben keine erweiterten Anforderungen oder keine weiteren Maßnahmen im Bereich Anomalieerkennung oder Intrusion Detection Prevention habe, die eben auch meinen ausgehenden Datenverkehr überprüfen, dann habe ich eigentlich schon gar keine Chance mehr an der Stelle, das ernsthaft zu, wie auch immer geartet, mitzubekommen. So, wie erreiche ich das? Es gibt sogenannte Remote Shells, ja, also dass ich quasi auf dem Zielsystem die Eröffnung einer administrativen Konsole ermögliche oder ich sag mal Trigger und ich dann darauf quasi dann zugreifen kann. Ich kann Trojaner einspielen oder Spyware unterbringen, sowas wie Keylogger, um ich sag mal dann noch mehr Informationen zu bekommen. Das sind alles Möglichkeiten, die ich da eben dann, ich sag mal, das vorbereite. Auch hier wieder, ne, das ist immer so ein Wechsel zwischen tatsächlicher Angriff, Vorbereitung, weitere Angriffe, die da mit einspielen, um dann tatsächlich meine wirklichen Hacking-Aktivitäten durchzuführen. Also Daten extrahieren, das kann ich über verschlüsselte oder unauffällige Container, ne, irgendwelche gepackten Dateien oder ähnliches machen. Ich kann Rootkits installieren. Ich habe super viele Möglichkeiten, wenn ich mich erstmal in dieser Infrastruktur bewege. Ich will weiterhin nicht aufgefunden werden, deswegen werde ich alle meine Handlungen irgendwie verschleiern. Das heißt, ne, und wir reden jetzt hier über sehr systemnahe Themen.
Ja.
Das heißt, wenn der Angreifer sich auf meinem System befindet, dann wird er alles tun, dass das System quasi nicht hinterher irgendwelche Informationen darüber ausspuckt, was eigentlich passiert ist. Und da reden wir über Protokolldateien. Ja, und diese Logdateien, die werde ich entweder manipulieren, Einträge löschen, komplett löschen. So. Komplett löschen ist immer blöd, weil das ist auffällig, ne? Aber Einträge daraus löschen, das dann eben schon mal nicht mehr.
Gut, das Ganze macht jetzt aber nicht wirklich Hoffnung. Wie kann ich mich denn eigentlich jetzt effektiv gegen solche Angriffe schützen?
Ah, ja, also ich hoffe, dass wir auf das Thema Hoffnung noch besser hinkommen, ne? Weil erstmal muss man natürlich sagen, ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
Ah, toll. Ja,
es gibt irgendwo, gibt es eine natürliche Grenze von dem, was ich umsetzen kann. Ne? Es gibt immer irgendeine Schwachstelle, sei es Mensch oder System, die ist immer da. Und unter ungünstigen Voraussetzungen wird die dann ausgenutzt. Um das eben entsprechend, diesen Schutz zu gewährleisten, muss ich eben in sowohl Mensch als auch System unterschiedliche Maßnahmen etablieren. Mhm. Ja, also bei Menschen heißt es Schulen, sensibilisieren. Nicht desensibilisieren durch zu viel Sensibilisierung, auch das
Klar.
ist ganz wichtig. Aber auch das, ich sag mal, Gelernte zu überprüfen. Und jetzt bitte nicht als Abhaktest oder sowas. Ja? Ja, also das ist keine Überprüfung, sondern da helfen mir sowas wie gezielte Phishing-Kampagnen, ja, um herauszufinden, wie hoch ist eigentlich die Sensibilität.
Ja.
Mal einen USB-Stick auf dem Parkplatz liegen lassen und. Also all solche, also unterschwellige, einfache Methoden, ja, weil auch aus USB-Sticks, also von USB-Sticks geht eine Menge an Gefahren aus. Ja? Da gibt es immer mal wieder Wellen, wo, ich sag mal, das Platzieren, also das geschickte Platzieren von USB-Sticks dazu führt, dass Unternehmen dann tatsächlich kompromittiert werden. Leider ist der Faktor Mensch der unberechenbarste.
Natürlich,
das muss man halt eben auch sagen. Das heißt, selbst wenn wir mal die Fahrlässigkeit, also das Versehen ausschließen, ja, weil die Leute sind einfach richtig gut geschult, die wissen alle genau, was sie tun und da ist keine Überlastung und keiner macht Fehler, dann gibt es immer noch den Vorsatz.
Ach, super.
Ja, das heißt, ich habe unzufriedene Mitarbeitende, die dann auch oftmals anfälliger für Social Engineering sind. Entweder, weil es ihnen egal ist oder weil sie dem Unternehmen aktiv schaden wollen.
Hm.
Das hofft man natürlich nicht.
Natürlich.
Aber die Realität ist halt eben so, irgendjemand ist immer irgendwo unzufrieden. So, ne?
Ja.
Auch da, ne? Also in der idealen Welt sicherlich nicht. Aber in unserer Realität ist es nun mal leider so.
Hm.
Dann komme ich in den Bereich der technischen Sicherheit, ja? Um dieses Restrisiko so gering wie möglich zu halten. Ich muss also erstmal im Vorfeld alles Mögliche tun, um dem Risiko angemessen zu begegnen, damit die Auswirkungen von dem Angriff so gering wie möglich werden. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich muss quasi das so ein bisschen von hinten her denken.
Mhm.
Ich habe also Maßnahmen wie Patch-Management auf allen Systemen. Ja, wenn ich mir vornehme, keine ungepatchte Schwachstelle in meiner Infrastruktur zu haben, dann bin ich schon mal gut aufgestellt, weil dann habe ich nur noch das Problem mit Zero-Day-Exploits. Da fängt es aber tatsächlich schon bei ganz vielen an. Ja? Oft bestimmte Infrastrukturkomponenten, die werden im Leben nicht mehr angefasst. Nicht wegen, ich sag mal, Bösartigkeit oder mangelndem Wissen, sondern einfach nur, ja, warum soll ich denn den Switch patchen? Ja? So, der funktioniert ja, der tut ja genau das, was er soll.
Ja.
So, und dann veröffentlicht der Hersteller irgendwo einen Hinweis darauf, Achtung hier, ne, ganz schlimm und ganz dramatisch. Ja, dann, wenn ich das dann nicht entsprechend patche und einen Angreifer bei mir im System habe oder ich sag mal am Rand von meinem System, dann kann er diese Schwachstelle gegebenenfalls ausnutzen, um von da aus weiterzukommen. Ja? Oder Datenverkehr abzugreifen oder ähnliches. Das ist tatsächlich ein nicht unerhebliches Gefahr. Eine nicht unerhebliche Gefahr. Eine Absicherung von meinem Netzwerk. Ja? Also, dass ich wirklich sicherstelle, dass nur ausschließlich autorisierte und authentisierte Endgeräte Zugang erhalten. Warum die beiden Worte? Ne? Autorisiert heißt, ich habe festgelegt, dieses Gerät darf grundsätzlich Zugang erhalten. Und authentisiert heißt, das Gerät hat sich dann bei seinem Anmeldeversuch mir gegenüber, also meiner Infrastruktur gegenüber, auch als sich zu erkennen gegeben. Das heißt, ich habe einmal, also es ist das Thema Soll-Ist, ne? Also es darf sich verbinden und wenn es sich verbindet, dann sagt es auch, ja, ich bin ich, weil ich habe hier ein Sicherheitsmerkmal, das mich als mich entsprechend ausweist. So, und dann sind wir noch bei dem Thema umfangreiches Logfile-Management mit einer kompromittierungsfreien Speicherung. Ja? Also auch da, wir haben ja drüber gesprochen, ne? wie kommt so der Angreifer rein und was tut er denn? Ja? Und bei dem Thema verschleiernde Handlungen bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass zum Beispiel die Logfiles gar nicht auf den Zielsystem sind, sondern alle Logs sowieso schon irgendwo anders hin weggeschrieben werden, dass ich bestimmte Dinge nachvollziehen kann und nicht nur nachvollziehen, sondern bei auftretenden Anomalien auch direkt alarmiert werde. Ja, wenn sich ein System auf einmal ganz anders verhält und vielleicht noch nicht mal ganz anders, sondern auf diesem System, da loggt sich niemand ein. So, ne, das macht ein Service, der Service wird genutzt, ja, aber auf dem System loggt sich niemand ein. Jeder Login ist eine Anomalie. Dann kann ich sagen, oh, pass mal auf, da hat sich jetzt jemand eingeloggt. Und dann muss ich alarmiert werden, weil dann müssen wirklich alle Alarmglocken angehen. Backup- und Recovery-Verfahren. Ja, also ganz wichtig, ne, also kein Backup ohne Recovery. Ja, also ich darf mich nicht auf mein Backup verlassen, sondern ich muss wissen und es auch regelmäßig prüfen, dass die Wiederherstellung des Backups auch funktioniert, sei es auf Daten- oder auf Systemebene. Und da dann eben darauf zu achten, dass sie eben auch mit dem entsprechenden Ransomware-Schutz ausgestattet sind. Weil nichts ist schlimmer als die beiden, also insbesondere, wenn mein Backup mit verschlüsselt wird bei so einem Angriff.
Ja, gut.
Und die Liste ist lang und muss in jedem Fall zu meinen tatsächlichen Risiken passen. Ja, wenn ich jetzt hier mir suche, was kann man alles machen, dann ist es im Zweifelsfall gar nichts, was direkt zu mir passt. Ja, also risikoorientiert vorgehen, infrastrukturbezogen vorgehen bei den technischen Themen. Und dann gibt es noch so diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, hätte ich fast gesagt. Ja. Da haben wir interne Richtlinien, ja, die mein Verhalten beschreiben. Das ist ganz wichtig und das leider zu oft gesehen, dass es eben nicht so ist. Die müssen verständlich und widerspruchsfrei formuliert sein.
Eigentlich klar, oder?
Ja, eigentlich schon. Ja. Und dann guckst du in das ein oder andere Unternehmen rein und dann findest du irgendwie, in dem einen Dokument steht eine Regelung drin, in dem anderen Dokument steht eine andere Regelung drin, die beiden widersprechen sich und du weißt als Mitarbeiter gar nicht, woran du dich halten sollst. Und das sind halt riesen Probleme, die tatsächlich explizit bestehen. So, also darauf auch tatsächlich zu achten. Ich muss unbedingt sehen, dass ich die Komplexität vermeide. Ja, also mir nützt eine IT-Sicherheitsrichtlinie mit 700 Seiten Inhalt überhaupt nichts. Niemand liest die, niemand weiß, was da drin steht, niemand wird sich dran halten. Das kann man gerne so an dem Thema Passwortregeln mal veranschaulichen. Ja? Also Thema Komplexität. Ja? Muss ich wirklich alle 30 Tage ein 8 Zeichen langes alphanumerisches mit Sonderzeichen Passwort wechseln? Ja? Oder kann ich auch andere Maßnahmen ergreifen, wie ich mache ein langes, also 16 Zeichen langes Passwort, aber ein weniger komplexes Passwort? Ja? Weil die, das Ergebnis ist quasi das gleiche. Als Mensch kann ich es mir aber leichter merken und wenn ich dann nochmal sowas wie eine Mehrfaktor-Authentifizierung und zwar hier explizit eine echte Mehrfaktor-Authentifizierung etabliere und mein Passwort nur einmal im Jahr ändern muss, dann habe ich trotzdem das Risiko der Zugangskompromittierung reduziert. Aber ich belästige den User nicht damit, ich sag mal, alle 30 Tage sich ein Passwort auszudenken, wo er am Ende des Tages hinten doch nur ein hochzählt.
Ja, aber wo du es gerade ansprichst, den Begriff kenne ich nämlich auch. Was ist denn so eine echte Mehrfaktor-Authentifizierung?
Genau, also Mehrfaktor-Authentifizierung, das wird dann MFA oder 2FA für Zwei-Faktor-Authentifizierung abgekürzt.
Ja, genau.
Da werden unterschiedliche und insbesondere mehrere Authentifizierungsinformationstypen genutzt. Das kann man in vier unterschiedliche Typen unterscheiden. Das ist einmal etwas, das ich weiß, etwas, das ich besitze, etwas, das ich bin und etwas, das ich tue. Ja, also Wissen, Besitz, Identität und Verhalten sind da quasi die Kernfaktoren. Passwörter fallen da ganz klassisch unter die Kategorie Wissen. Und nein, Benutzername und Passwort ist keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Weil der Benutzername ist A, beliebig, B, bekannt und C, Wissen. So.
Ja, stimmt.
Ich kann Authenticator-Apps benutzen. Ja? Oder irgendwelche Authentifizierungstokens, die mir einmal Codes zur Verfügung stellen. Das ist klassisch Besitz. Ja, da bin ich quasi von einem System, unabhängigen System abhängig. Ne? Das ist also ich verlasse mich dann nicht einfach nur auf die Sachen, die wirklich auf dem System laufen, sondern habe quasi eine, ich sag mal, davon nochmal losgelöste Authentifizierungsoption. Ich finde es ganz spannend, im Online-Banking, also Smartphone-Banking zum Beispiel, die ja auch mehr Faktor-Bestätigungen brauchen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, ne, wenn man dann seine Bestätigungs-App auf dem gleichen Smartphone hat, die mit dem gleichen Fingerabdruck entsperrt wird wie meine Banking-App. Das ist so der Punkt. Ne? Also deswegen meine echte Mehrfaktor-Authentifizierung und nicht einfach nur eigentlich same-same. So, ne, nur, ich sag mal, ne, also deswegen, ne, Benutzername, Passwort ist genau das gleiche, wie ich registriere oder ich melde mich mit dem Fingerabdruck bei meiner Banking-App an und melde mich dann auf dem gleichen Device mit dem gleichen Finger bei meiner Freigabe-App an oder sowas. Ja,
Stimmt.
Genau, also von daher, da fällt das eben tatsächlich nicht so sinnig zusammen. Biometrische Informationen, Fingerabdruck, Gesichtsscan, Handwehenscanner, Iris-Scan, was auch immer, das fällt alles unter die inhärenten Faktoren, also meine Identität, ja. Mein Fingerabdruck, den habe nur ich. Ja? Wenn ich, also im besten Fall. So, außer jemand hat meinen Daumen mitgenommen. So. Ja?
So.
und dann gibt es noch so den letzten Punkt, sowas wie typische Orte der Anmeldung. Ja? Das fällt dann unter Verhaltens, also so ein Verhaltensfaktor oder Verhaltenstyp. Wenn ich weiß, ist so Geo-IP-mäßig, ne, der kommt immer aus dem Bereich A und auf einmal erfolgt eine Anmeldung aus dem Bereich B. Dann ist das erstmal eine auffällige Anmeldung. Ja, so, ne? Wichtig ist, wir reden über Mehrfaktor-Authentifizierung. Also auch hier, nicht eines reicht. Ne? Also ich kann nicht sagen, boah, ne, der User, der stöpselt seinen Rechner immer in dieser IP, also oder kommt immer aus dieser Geo-IP-Region. Wird schon passen, ne? Sondern ich brauche dann mehr Informationen, um eine, ich sag mal, Anmeldung, eine Authentifizierung tatsächlich vornehmen zu können. Spannenderweise arbeiten viele Unternehmen mittlerweile daran, eine passwortlose Authentifizierung herzustellen, wo ich mich nicht auf den Faktor Wissen stütze, ja? Sondern wo ich über insbesondere Biometrie, also Fingerabdruck und Access Token oder sowas dann an System anmelde.
Ja. Wow,
ne? Und dann ist mir das ganze Passwortthema eigentlich egal.
Ja, stimmt.
Die Kategorie Wissen ist dabei nämlich das schwächste Glied in der Kette. Ja. Wie gesagt, am Ende des Tages muss man halt einfach festhalten, dass jeder dieser Faktoren irgendwie seine Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ich muss mich entscheiden als Organisation, als Unternehmen, als IT, als IT-Sicherheitsfachkraft oder was auch immer, welche Kombination der Faktoren an welcher Stelle ich denn einsetze. Denn, und das ist eigentlich das größte Problem, oftmals gibt es technische Beschränkungen, die mich eigentlich dazu bringen, dass ich keine durchgängige Authentifizierung haben kann. Ja, sondern dann habe ich, ja, ich irgendwie 90% meiner Infrastruktur kriege ich das hin, so, und dann habe ich aber die zwei Systeme, die komplett, aber komplett nochmal anders laufen. Entweder unterstützen die gar keine Mehrfaktor-Authentifizierung, ja, oder ich kann nicht mit bestehenden Maßnahmen darauf zugreifen, oder. So, und das heißt, also da, ich werde da, ich sag mal, auf absehbare Zeit immer noch diesen Bruch drin haben. In jeder Infrastruktur wird das der Fall sein.
Du sagtest gerade, dass das Passwort, das, was wir eigentlich alle kennen und nutzen, das schwächste Glied in der Authentifizierungskette ist. Kannst du uns darüber noch etwas genauer sagen?
Ja, das mit Passwörtern und uns Menschen ist so eine Sache. Wir denken jetzt mal so an gängige Vorgaben, ne? 8 Zeichen, alphanumerisch, also Buchstaben und Zahlen, Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen. So, das war so gefühlt der heilige Gral der Passwortkomplexität. Und wie komme ich jetzt zu so einem Passwort? Ne, also wir beginnen einfach da mal damit, ne, damit wir es abgefrühstückt haben, mit einem großen Buchstaben. So, ne? Dann kommt so eine Reihe von kleinen Buchstaben, ne, irgendwie so 5 bis 7 Stück. Dann muss ich noch eine Zahl unterbringen. Was liegt mir da näher als die 1?
Stimmt.
Und dann noch ein Sonderzeichen. Ich nehme den Punkt. Dafür brauche ich nämlich keine Shift-Taste. Wenn ich ganz fancy bin, nehme ich das Ausrufezeichen.
Ah, erwischt.
Ja, und jetzt würde mich tatsächlich mal so interessieren, ne, wer denn da draußen jetzt wirklich so, ne, so dieses Aha-Mist, ja, mein Passwort sieht so aus.
Ja.
Und das macht es eben so gefährlich. Ja? Ich kann anhand der Vorgaben und so ein bisschen, wie ticken Menschen eigentlich, so eine Standard-Passwortstruktur mir überlegen.
Das ist sehr berechenbar.
Absolut. Und das Problem ist, und dann kommen ja noch ganz abgefahrene Regelungen teilweise hinzu, sowas wie, es dürfen keine 2 Zeichen, also identischen Zeichen nacheinander folgen. Und jetzt wird es halt spannend. Das klingt erstmal wie aha, damit keiner a eintippt. Ja, das stimmt. Aber es beschränkt auch die Menge der möglichen Passwörter.
Stimmt, ja.
Das heißt, wenn ich am Ende des Tages ein Passwort cracken möchte, dann weiß ich anhand der Regelungen sofort, was ich ausschließen kann. Und das ist eigentlich das, was dann auch solche Regelungen so gefährlich machen. Passwörter, die sich anhand solcher Sachen orientieren, sind super gefährlich, wenn sie nicht komplett zufallsbasiert sind. Dann ist die Gefahr, die zu erraten, in Anführungszeichen, beziehungsweise zu errechnen, relativ klein.
Ja. Das.
Aber niemand kann sie sich merken.
Ja.
Ja. Es gibt da andere Methoden, ich mache sie lang und stöpsel dann irgendwie unterschiedliche Worte damit rein oder ähnliches, aber auch da bin ich wieder an dem Punkt, ne, wenn ich mit Worten arbeite, dann kann ich entsprechende Wörterbuchangriffe durchführen oder ähnliches. Generell, es gibt so viele Tools, man will es sich gar nicht vorstellen, die insbesondere Passwortlisten generieren, mit verschiedenen Permutationen da drin, um, ich sag mal, mit den vorgegebenen Rahmenparametern dann eine Liste zu erstellen. Und nun ist es so, vielleicht das einmal vorneweg, in 99% der Fälle wird das Passwort nicht im Klartext gespeichert. Es gibt hin und wieder mal Fälle, da passiert das. Das ist, Entschuldigung, einfach nur dämlich. Ja? Das tut man nicht. Sondern sie werden als Hashwert, also als, ich sag mal, verschlüsselt ist das falsche Wort. Also sie werden quasi mit einem Metadatum gespeichert, das berechenbar ist. Das heißt, was diese Tools tun, ist, dass sie mir ausspucken, das sind die Passwortlisten und das sind die zugehörigen Hashes. Wenn ich irgendwo so eine Hash-Datenbank ausgespäht habe, dann kann ich die einfach da durchlaufen lassen, dann pingt der irgendwann hoch, ich habe hier irgendwie eine Kollision gefunden oder ich habe irgendwas anderes gefunden, das matcht. Hier ist ein Passwort, hier ist der Benutzer dazu, bitteschön.
Super, also der Mensch und seine Passwörter als Sicherheitslücke.
Ja. Ja.
Zusammenfassend sagst du also, dass ein wirksamer Schutz nur dann zustande kommt, wenn sowohl halt auch die Technik als auch der Mensch sicher sind.
Genau, ja, definitiv. Also das kann nur in Gemeinschaft funktionieren. Ja, ich kann auf der einen Seite meine Technik nicht so zunageln, dass quasi nichts passiert, weil dann bin ich eigentlich dabei, sämtliche Arbeit zu unterbinden. Und eben auf der anderen Seite hilft es mir halt auch nicht einfach nur, meine Mitarbeitenden durchzusensibilisieren, weil, wie gesagt, wir hatten das Thema Vorsatz, da muss ich eben auch Technik entsprechend unterbringen. Aber auch hier nochmal der Hinweis, 100%ige Sicherheit gibt es nicht.
Klar.
Die werde ich nicht erreichen können. Und ich darf mich ernsthaft nicht dem Irrglauben hingeben, irgendwo vollständig abgesichert zu sein. Oder zu denken, ich bin zu unbedeutend für einen Angriff. Ja? Also wir hatten das da auch ja schon über die Ziele von Angriffen besprochen. Und wenn ich nur eine relativ große Infrastruktur habe, ich fühle mich als nicht so bedeutend, nicht so wichtig, ne? Ich mache hier mein Ding als Unternehmen, ich bin damit zufrieden, alles gut, alles schick. Wer soll mich denn angreifen? Ja, Thema Botnets, Thema DDoS, Thema Vehikel um. Ne?
Genau.
Oder aber auch, und das hatten wir, als wir über die ganzen EU-Richtlinien und sowas gesprochen haben, wenn ich Teil der Lieferkette von einem lohnenderen Ziel bin. Ja?
Klar.
Also auch da der Punkt. Deswegen ist das total gut, dass in den Richtlinien da jetzt dieses Lieferketten-Thema mit aufgenommen ist. Denn ich bin in den meisten Fällen Teil einer Lieferkette. Und ich möchte ganz bestimmt nicht als Unternehmen der Ausgangspunkt dafür sein, dass ich über Zugriffe, die ich in meinen Kunden, in den Kundensystemen habe, deren Infrastruktur lahmlege oder lahmgelegt wird. Deswegen, es ist nicht die Frage, ob, sondern wann ich erfolgreich angegriffen werde. Und dann ist es wichtig, gut darauf vorbereitet zu sein, um möglichst die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und schnellstmöglich wieder in den Normalzustand überzugehen.
Ja, absolut. Vielen Dank, Jörg. Das war eine sehr spannende Folge. Auch dir da draußen danke fürs Dabeisein. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.
Wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann melde dich gerne unter beratung@treuhand.de bei uns. Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere gleich diesen Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Bekannten, Kollegen und Haustieren. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.